Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg beweist am Freitagabend zunächst Geduld und im zweiten Durchgang mal wieder Effektivität und gewinnt am Ende 4:1 gegen Erzgebirge Aue. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Total beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast bei mir und das ist Simon. Hallo Simon.
Hallo.
Ja, es war am Anfang etwas zäh. Es war ein Spiel, das vielleicht auch so zu erwarten war. Hinten raus dann wurde es teilweise so schnell, dass man das ein oder andere Tor vielleicht ein wenig verpasst hat. Zumindest ging es uns beiden hier im Stadion so. Lass uns nochmal auf die Ausgangssituation bzw. auf die Aufstellung gucken. Ausgangslage war ja ganz klar. Erzgebirge Aue 15. nur ein Sieg aus den letzten 9 Spielen. Nürnberg 2. Hatte sich ja vor Holstein Kiel geschoben. Und trotzdem haben alle eben ein schweres Spiel erwartet, einfach weil Aue mit einer sehr massiven Defensive dann auch in diesem Spiel angetreten ist. Fünferkette hinten, davor dann eben auch noch ein dichtes Mittelfeld. Und dem wollte der Club dann, wie schon gegen Union Berlin, im 3-5-2 letzten Endes begegnen.
Ja, also dass Aue tief und dicht stehen wird, war eigentlich vorher schon klar. Und ich war dann echt auch gespannt, wie Kölner das dann richten wird, unser Taktikfuchs. Mit dem 3-5-2 hat er dann einfach auf die Mannschaft zurückgegriffen, die es gegen Union Berlin schon gut gemacht hatte. Und hat den Jungs nochmal sein Vertrauen geschenkt, unter anderem auch Palacios von den Neuzugängen. Nur um schon mal vorwegzugreifen, Palacios hat das Vertrauen dann auch doch deutlich zurückgezahlt.
Ja, das kann man, denke ich, definitiv so sagen. Das Spiel entwickelte sich dann ja allerdings ganz, ganz anders als das gegen Union Berlin. Gegen Union war es eben die Heimmannschaft, die sehr viel Ballbesitz hatte, Nürnberg da phasenweise sehr passiv agiert hat und aus diesem 3-5-2 vor allen Dingen in einer dichten Staffelung dann Zugriff auf das Spiel gefunden hat. Dieses Mal eben ganz anders, hast du es angesprochen, Aue sehr, sehr tief gestanden, Nürnberg von vornherein um Ballbesitz bemüht und dann eben immer wieder den Ball zirkulieren lassen, seinerseits dann teilweise sehr hoch gestanden, Eras als ja der Defensive im Fünfer Mittelfeld, teilweise vor der Mittellinie in der Hälfte des Gegners gestanden. Wie hast du diese, im Prinzip fast komplette erste halbe Stunde gesehen? Denn so war es ja, also der 1. FC Nürnberg wirklich am Anfang sehr geduldig und Aue nicht in der Lage, aus den Fehlern, die Nürnberg im Abspiel hinten gemacht oder vorne gemacht hat, vielmehr, dann Kapital zu schlagen.
Ja, also es hat mich ein bisschen so an Handball erinnert, immer so um Kreis rum. Der Club, klar, mit mehr Ballbesitz. Der Kicker hat auch geschrieben, irgendwann so in der 29. Minute hatte der Club 58% Ballbesitz und 58% gewonnene Zweikämpfe. Das ist eigentlich schon eine Hausnummer, weil der Club jetzt für so großen Ballbesitzfußball eigentlich nicht wirklich bekannt ist in der Saison. Es sieht zwar alles immer schön aus und auch häufig mit Kurzpassspiel, aber häufig überlassen wir dem Gegner dann auch ein bisschen so sein Aufbauspiel und warten ab. Und hier gegen Aue musste man das Spiel machen und hat es dann auch wirklich teilweise sehr schön fußballerisch versucht, aber es war halt nicht wirklich ein Durchkommen nach vorne, weil Aue eben so tief und so dicht gestaffelt stand und das immer wieder irgendein Bein dazwischen brachte und so vom Club nie wirklich Torgefahr ausgestrahlt wurde. Also es gab 2-3 Chancen vielleicht, also so Halbchancen, unter anderem von Behrens, der dann halt einen Ball kurz knapp verpasst hat. Also es war immer irgendwie ein Auer Fuß noch mit drin, der dann den Ball entscheidend abgefälscht hat oder das Ganze gleich geblockt hat. Also so zwingende Chancen waren nicht wirklich vorhanden. Und wenn doch, dann stand da hinten auch noch Mendel, der wie auch schon in der letzten Saison beim Heimspiel gegen Aue den Clubfan zur Verzweiflung brachte.
Du hast es angesprochen, Behrens unter anderem mit der fast Chance, als es den Freistoß von Valentini gab, davor ja auch schon mal mit der Chance nach Zuspiel von Palacios, das war in der fünften, siebten Minute später, gab es dann nochmal ja so ein paar, ja auch Halbchancen, eine von Möwald, glaube ich, in der 18. Minute, später dann nochmal von Löwen, der Distanzschuss, der dann abgefälscht wurde und dann letzten Endes ganz leichte Beute für Mennel war. Und so war gerade in der ersten Halbzeit Mennel dann eben auch gar nicht so richtig gefordert, weil du hast es schon angesprochen, eben immer ein Fuß drin war, die Staffelung sehr, sehr eng war und Nürnberg etwas eben nicht schaffte oder das einfach nicht in der Art und Weise umsetzen konnte, wie man das vielleicht auch gerne gewollt hätte, nämlich aus diesen Ballbesitzphasen dann im richtigen Moment das Tempo umzuschalten, das Tempo zu verlagern, die Spielsituation vielleicht auch zu verlagern und damit Lücken zu reißen. Ich hatte den Eindruck, dass es Nürnberg sehr schwer gefallen ist, eben irgendwie mal hinter diese Reihe zu kommen und dass Leibold und Valentini beispielsweise auch deutlich defensiver standen, als sie das vielleicht in der Vergangenheit in diesem Spielsystem getan haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte mir da auch von Leibold und Valentini doch mehr Offensivakzente gewünscht. Aber es war halt eben auch ja dem Auer Spielsystem geschuldet, dass da nicht viel zu machen war. Und so hat man da sich wirklich einfach nur in Geduld geübt und immer versucht, irgendwie Nadelstiche zu setzen, die aber halt, ja, wie vorhin schon erwähnt, einfach an der dichten Staffelung gescheitert sind.
Es war dann so, dass man ja nach der ersten halben Stunde so ein bisschen versucht hat, noch auf das Tor zu drängen. Dann gab es mal so eine Situation am gegnerischen Strafraum, wo man dann Hackespitze 1, 2, 3 gespielt hat, aber das war dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Kurze Zeit später kamen dann eben unsere beiden Außenspieler zu einer wichtigen Rolle, oder denen kam eine wichtige Rolle zu, denn da war es dann mal so, dass tatsächlich richtig Gefahr entstand und daraus dann auch das Tor letzten Endes entstanden ist. Eras auf Leibold, der grätscht mehr oder minder die Kugel noch von der Grundlinie und da wirkt die Situation schon so ein bisschen verpufft. Valentini nimmt dann den Ball auf, spielt zu Palacios dann seinerseits den Kopf oben und trotz geringer Körpergröße eben den nötigen Überblick gehabt, sieht, dass Möwald heranrauscht und der nagelt das Ding da dann in den Kasten, sodass auch Mendel völlig machtlos war. Ein richtig schönes Tor am Ende durch eben unsere Nummer 14 und letzten Endes eine Entschädigung für vorher doch oftmals biedere 36 Minuten.
Ja, also ich glaube, da hat Möwald auch wirklich den Frust über die vorherigen 36 Minuten in den Schuss gelegt und da war dann wohl sehr viel Frust vorhanden. Ich glaube, 122 km/h hatte der Strahl. Also da würde ich als Torwart, glaube ich, auch einfach mal die Hand wegnehmen, weil sonst nicht, dass da irgendwas passiert. Also da war schon, den hat er perfekt getroffen und perfekt reingenagelt. Also das war schon ein klasse Tor. Und auch von Palacios die Übersicht wirklich sehr, sehr gut.
Es war dann so, dass es in der ersten Hälfte fast noch die nächste Tormöglichkeit gegeben hätte. Ishak hat da gut auf einen Ball von Löwen spekuliert, war aber dann eben einfach den Ticken zu langsam. Da war Mendel dann vor ihm da. Und dann war letzten Endes auch schon Halbzeit. Nürnberg mit viel Geduld. Aue eigentlich ohne echte Torchance. Es gab in der 13. Minute, meine ich, war das, oder 12. Minute, irgendwie so in die Drehe, gab es mal die, wenn man das denn Chance nennen möchte, von Köpke, als der Ball durchgespielt war, aber da war letzten Endes Bredlo ganz klar vor ihm am Ball. Und deswegen, eine Führung für Nürnberg, die durch Effektivität bestimmt war, weil man ja eine von, wenn wir alle Halbchancen zusammenzählen, wahrscheinlich 2,5 Torchancen genutzt hat. Und letzten Endes Aue dann auch gut beschäftigt hat und selber überhaupt keine Torchancen zuließ. So ging es dann mit 1-0 eben in die Kabine und wir unterhalten uns bei Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de dann gleich über die zweiten 45 Minuten und die sollten deutlich ereignisreicher werden.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Der erste FC Nürnberg ging mit einer 1:0 Pausenführung aus der Kabine heraus, aber die sollte gar nicht lange Bestand haben, denn Kevin Möwald hatte ja wieder auf Vorlage von Palacios dann letzten Endes ganz schnell auf 2:0 gestellt. Simon, es war ein Blitzstart, den du im Stadion dann erstmal so ein bisschen verpasst hast, aber dir sicherlich im Nachhinein nochmal angesehen hast.
Ja, ich war gerade am Blockeingang, als in Jubel losging, aber ich habe ja dann zum Glück auch die Wiederholung auf der Leinwand sehen können. Hatte damit auch nicht gerechnet. Deswegen habe ich mich da vielleicht ein bisschen verquatscht in der Halbzeit. Ja, aber es war also ein unglaublich schönes Tor, muss ich sagen. Also der ganze Aufbau, also mit Doppelpass zwischen Möwald und Palacios im Strafraum mehr oder weniger und dann Möwald absolut überlegt und mit einem sehr feinen Füßchen das Ding in den Winkel gezwirbelt. Also war wirklich ein super Tor, super herausgespielt. Da kann man nicht meckern und ich hätte es sehr gern live gesehen.
Das Ganze ging ja schon ein bisschen weiter vorne los, während wir ja gegen Regensburg unsererseits sehr große Probleme mit Pressing hatten, war hier Pressing eben das Stichwort zum Erfolg. Behrens und Ishak haben ja Kvesic sehr, sehr gut unter Druck gesetzt und dann vertändelt der eben den Ball. Ishak leitet dann letzten Endes auf Möwald weiter, der passt auf Palacios. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er wirklich Doppelpass spielen wollte. Ich glaube, ihm verspringt einfach ein bisschen der Ball. Aber sei es drum.
Ich mir auch, ja.
Also sei es drum, Möwald auf jeden Fall dann halt auch gedankenschnell und Palacios lässt dann eben den Fuß auch weg.
Genau, also das war dann vielleicht ungewollter Doppelpass, aber Doppelpass.
In der Situation dann auch mal wieder sehr, sehr deutlich, wie gut Michael Ishak mittlerweile ins Spiel eingebunden ist, wie viel der auch für die Mannschaft arbeitet, wie viele Wege er macht, was ihn dann zwar manchmal eben aus der Abschlusssituation heraus befördert, aber wenn dann Möwald beispielsweise dafür den Weg dahin macht, ist das, denke ich, am Ende allen recht, solange es zum Torerfolg führt. Das 2:0. Dann natürlich im Prinzip der perfekte Start in die zweite Halbzeit. Es war klar, von Aue muss jetzt irgendwie ein bisschen mehr kommen. Ansonsten ist definitiv ja das Spiel verloren und das hat dann natürlich auch Räume für den ersten FC Nürnberg geöffnet.
Ja, also Aue war dann nach dem schnellen 2:0 sehr verunsichert. Also da haben sich auf viele Fehlpässe gehäuft. Das war aus psychologischer Sicht das perfekte Tor. Weil du kommst aus der Kabine, hast dir in der Kabine noch Mut zugesprochen, hast dir ordentlich was vorgenommen. Der Coach hat wahrscheinlich noch ein paar aufmunternde Worte gefunden. Und dann gehst du aus der Kabine und kriegst 2 Minuten nach Anpfiff 2:0. Und dann stehst du einfach da und weißt jetzt gerade mal nicht, was jetzt passiert ist. Und war es dann natürlich auch für den Club wichtig, da das auszunutzen, weiter nach vorne zu spielen und so schnell wie möglich das dritte Tor nachzulegen.
Das wäre dann auch fast 2 Minuten später schon gelungen. Ishak bekam den Ball, läuft dann über, ich meine, die rechte Seite war es, Mutterseelen allein quasi, erstmal auf den Auer Verteidiger zu und dann versucht es so mit ein, zwei Übersteigern und rennt volles Kanonenrollen Verteidiger rein. Da hat man dann die Situation vielleicht leichtfertig vergeben. Aue wechselte dann noch vor der 60. Minute. Munsi kam für Kvesic, der ja eine eher unglückliche Partie gemacht hat. Und fortan war es dann zumindest so, dass Aue bemüht war, auch nicht mehr ganz so mit Abspielfehlern behaftet war, wie du es gerade angesprochen hattest, aber letzten Endes immer noch nicht zum Zug kam, weil Nürnberg eben defensiv auch sehr, sehr sicher stand und dann vielleicht in dieser Phase auch gar nicht so konsequent auf den Konter spielte. Man versuchte das zwar, aber da war dann eben mitunter die ein oder andere Situation, wo das Timing nicht ganz passte, wo dann vielleicht auch Männel gut mitgespielt hat oder dann eben, wie von dir schon im ersten Take angesprochen, ja dann den Ball irgendwie im Nachfassen oder eben mit einer guten Parade geklärt hat.
Genau, also es war, man war bemüht, aber da, also da hat mich auch im Stadion Männel ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil jedes Mal kam der perfekt getimed rausgelaufen oder hat das Ding noch irgendwie gehalten, das auch schon bei anderen Torhütern mal durchaus reinfallen kann. Also zum Beispiel ein Ralf Fährmann mit der gestrigen Verfassung, ja, da hätten wir vielleicht früher geführt. Früher erhöht, besser gesagt. Aber ja, es war weiterhin, also einfach nur, der Club hat gedrängt, Aue hat reagiert und wenn Aue mal agiert hat, dann stand unsere Verteidigung aber auch immer sehr gut. Also auch Mühl, den man ja immer auch ein bisschen kritisiert und häufig die Tauglichkeit abspricht. Also ich fand, Mühl hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also da gab es diesmal in der Defensive eigentlich gar nichts zu meckern.
Es folgte dann ja eine Situation, wo es dann gleich drei Ecken und keinen Elfer hinterher gab, aber trotzdem das Tor und auch da dann Männel noch ja mal mit gegen Behrens, glaube ich, war das dann mit der Parade, wo er die Fingerspitzen noch ranbekommt. Am Ende war es dann eben nicht Valentini auf Behrens wie so oft in dieser Saison, sondern Valentini auf Patrick Eras und der mit dem ersten Tor seit, ich glaube, 2016, April 2016 oder sowas, also seit einer mittleren Ewigkeit, diese lange Verletzungspause zwischendrin und natürlich einer, für den sich dann alle gefreut haben, Valentini mit der siebten Torvorlage bereits in dieser Saison. Ja, Ecken sind eine Waffe beim 1. FC Nürnberg, Freistöße ebenso und mittlerweile gibt es eben mit Patrick Eras und mit Everton auch noch weitere Abnehmer, die nicht auf den Namen Hanno Behrens hören.
Ja, also ich für Patrick Eras hat mich das auch unglaublich gefreut, weil der nach dieser Verletzungshistorie jetzt kommt er so langsam wieder in Tritt und da gibt es natürlich einfach nochmal Aufschwung und das ist jetzt schon fast wieder der alte Patrick Eras und das macht dann schon sehr viel Spaß.
Interessant, weil wir gerade über Patrick Eras sprechen. Du hast im Stadion so ein bisschen bemängelt, dass bei ihm eben die Pässe noch nicht oder der Spielaufbau noch nicht so funktioniert, wie es vor seiner Verletzung war. Jetzt hat Florian bei Club Fans United geschrieben, gerade im Spielaufbau schon fast wieder der Alte oder schon wieder fast der Alte. Ja, jetzt sind die Auffassungen sehr unterschiedlich. Wenn ihr als Hörer eine Meinung dazu habt, wie es denn um das Aufbauspiel von Patrick Eras bestellt ist, lasst es uns wissen, dann machen wir vielleicht noch mal eine ausführlichere Betrachtung dazu. Auf jeden Fall war es so, dass wir im Stadion ja teilweise noch so ein bisschen übers Tor geredet haben oder noch mal auf die Anzeigetafel geschaut haben und auf einmal standen irgendwie ja da zwei Clubspieler oder ein Clubspieler am Mittelkreis und wir wussten nicht so richtig, was ist denn jetzt hier passiert? Hä, das ist 3-1 eingeblendet, wir hatten da gepennt. Da war ein Tor für Aue gefallen.
Ja, es waren halt auch so wenig Auer da, das hat man nicht gehört. Nee, also da waren wir wirklich alle sehr überrascht und ja, Auer Tore werden dann, also Tore für den Gegner werden wohl scheinbar auch nicht auf der Leinwand wiederholt. Denn ich habe es tatsächlich erst dann in der Zusammenfassung irgendwann mal gesehen auf Sky. Ja. Und das Tor war halt ein bisschen blöd. Löwen kann den Ball nicht wirklich klären. Pressschlag mit Munsi und das Ding geht halt genau in den Strafraum, genau in die Lücke, wo Suku steht und der muss einfach nur draufhalten. Also da war schon auch viel Glück mit dabei.
Das ist definitiv so. Also das fängt ja im Prinzip bei dem Pressschlag an. Da geht es in der Hälfte aller Fälle, geht der Ball ins Aus. In dem Fall geht er halt eben genau Richtung Strafraum. Dann geht er auch noch perfekt durch die Gasse. Und der letzte Glücksmoment ist quasi, dass ein Auer ausnahmsweise auch mal in den Strafraum läuft. Zumindest wenn man den Auer-Fans glauben kann, ist das ansonsten auch nicht immer der Fall. In dem Fall war es dann aber so, Suku macht dann eben den Anschlusstreffer direkt im Gegenzug, nachdem Patrick Erras auf 3-0 gestellt hatte. Das war jetzt aber auch nicht so, dass das irgendwie den großen Auer-Sturmlauf nochmal ausgelöst hätte.
Nee, aber da hatte ja der Club auch einen großen Anteil daran, weil einfach direkt das 4-1 nachgelegt wurde, um dann Aue schon mal sauber auszubremsen.
Tobias Werner kam in der 75. Minute für Kevin Möwald, der sich völlig zu Recht die Ovationen des Publikums abgeholt hat, starke Partie gemacht hat, zumindest offensiv starke Partie gemacht hat, zwei Tore. Das ist sicherlich nach seinem Gusto gewesen. Tobias Werner kam dann und stand keine Minute, 35 Sekunden habe ich, glaube ich, gelesen, auf dem Platz. Da wurde er von natürlich Federico Palacios Martinez eingesetzt, von wem auch sonst an diesem Tag, und blieb dann eiskalt vor Mendel, schob schön in die lange Ecke, links unten schlug dann der Ball ein, erster Ballkontakt, Tor, besser kann es für Tobi Werner eigentlich dann auch nicht laufen, und damit war dann der Deckel auch drauf.
Ja, also da war die Messe gelesen. Das war wieder genau zum richtigen Zeitpunkt. Aue hatte vielleicht dann schon wieder ein bisschen Morgenluft gewittert, und dann kommt dieser super Pass in die Tiefe. Werner aus leicht abseits verdächtiger, aber ich würde mal sagen, trotzdem gleicher Höhe, Position läuft da rein und ja, zieht flach ab, und so ein Ding ist für einen Torwart eigentlich auch nicht haltbar. Also da, die gehen zum Großteil, gehen solche Teile immer rein, und war klasse gespielt, genau in die Lücke, super Ding.
Entweder gehen sie rein oder an Pfosten oder am langen Eck vorbei, aber selten gehen sie auf den Torwart. Insofern alles gut. Tobi Werner macht sein Tor. Anschließend war dann ja sogar fast nochmal die umgedrehte Kombination da. Da war dann Werner, der Palacios schickt, und dann steht der eigentlich schon völlig frei vor Mendel, und dann überlegt er den Tick zu lange, und dann kann die Situation letzten Endes noch geklärt werden. Es gab dann noch die Wechsel. Petra kam für Löwen. Später dann, kurz vor Spielende, kam dann auch noch Stefaniak für Palacios, der sich dann auch noch den Applaus abholen durfte. Tut es Sebastian Kerk gleich, drei Vorlagen in dieser Saison bereits ja auch ihm gelungen. Und ja, außerdem einen gewissen Fürther-Spieler, aber das lassen wir jetzt einfach unter den Tisch fallen. Es war dann letzten Endes so, dass es noch eine Möglichkeit durch Ischak gab. Dem war aber an diesem Tag irgendwie das Glück nicht so richtig hold. Dennoch eigentlich eine ganz gute Partie gemacht. Und dann war es vorbei. 4:1 gewinnt Nürnberg gegen Erzgebirge Aue. Für mich persönlich vielleicht fast ein Tor zu hoch. Auf der anderen Seite hatte Aue das Tor auch nicht verdient. Also 4:0 wäre wahrscheinlich auch irgendwie zu viel des Guten gewesen. 3:0 vielleicht am Ende das Ergebnis, das dieses Spiel ja widerspiegelt. Auf der anderen Seite sei es drum. Wir nehmen natürlich auch gerne 4 Stück. Und der erste FC Nürnberg gewinnt. Und da glaube ich, kann es keine zwei Meinungen geben. Mehr als verdient gegen Erzgebirge Aue.
Ja, und quasi die Rache fürs Hinspiel, weil also, da hat man so ein schlechtes Spiel abgeliefert und verdient 3:1 verloren. Und jetzt hat man einfach wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert, verdient 4:1 gewonnen, alles wieder gut. Und also war perfekter Fußballabend aus Clubsicht, bis aufs Ergebnis von Düsseldorf.
Ja, die Fortuna aus Düsseldorf gewinnt glücklich, wie ich mir im Nachhinein habe angelesen, gegen Sandhausen und behauptet damit die Tabellenführung. Aber an dieser Stelle auch viele Grüße zum Jan aus Regensburg und vielen Dank, dass ihr Holstein Kiel ein Pünktchen abgetrotzt habt, beziehungsweise das euch ja mehr als nur verdient habt. Und damit steht der erste FC Nürnberg zwar weiterhin 3 Punkte hinter Platz 1, aber vor allem 4 Punkte mittlerweile vor Platz 3 und 7. Auch der Vorsprung ist größer geworden vor Platz 4. Und so langsam, aber sicher, muss man vielleicht dann doch mal das Wort mit A in den Mund nehmen. Darüber sprechen wir gleich. Und außerdem schauen wir dann natürlich auf das in noch weiter Ferne liegende Spiel beim FC St. Pauli und was wir da erwarten. Außerdem noch der Hinweis: In Kürze starten ja die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, und dann gibt es natürlich auch alle Berichte zu dem, was in Südkorea vonstatten geht. Winter Games heißt der Podcast hier auf meinsportradio.de und wir melden uns gleich mit unserer Analyse zum Tabellenstand des ersten FC Nürnberg und zum anstehenden Auswärtsspiel beim FC St. Pauli.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der erste FC Nürnberg gewinnt souverän mit 4:1 gegen den FC Erzgebirge Aue und versüßt damit allen Clubfans den Start ins Wochenende. Jetzt dauert es ein wenig, bis wir das nächste Mal rot-schwarz bejubeln dürfen oder auch nicht bejubeln dürfen. Aber da es auswärts gegen den FC St. Pauli geht, stehen die Chancen sicherlich erstmal nicht so schlecht. Der erste FC Nürnberg schießt sich ja mehr oder minder auswärts. Man führt ja die Auswärtstabelle mit 22 Punkten nach 10 Spielen recht souverän an. Aber über den FC St. Pauli wollen wir gleich erst sprechen. Simon, es ist mittlerweile schon fast ein bisschen erschreckend, in welcher Art und Weise der erste FC Nürnberg das runterspielt. Man ist jetzt seit 10 Spielen ungeschlagen, liege ich da richtig? Hat dabei ja in ganz verschiedenen Art und Weisen sein Spiel eben oder sein Stiefel darunter gespielt, hat jetzt wie gegen Aue das Spiel tatsächlich gemacht, hat dann eben auch die Verunsicherung des nicht starken Gegners ausgenutzt, hat davor dann aber eben beispielsweise eine ganz andere Partie gegen Union abgeliefert, hat gegen Regensburg das mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Es ist ja ein bisschen erschreckend, wie flexibel sich die Mannschaft von Michael Köllner noch gibt. Und er hat ja im Trainingslager, oder immer noch gibt, er hat ja im Trainingslager gesagt, dass es wichtig ist, dass man eine Schippe drauflegt, weil eben die Mannschaften wissen, wie Nürnberg in der ersten Halbserie gespielt hat. Wie zum Beweis kam dann eben Regensburg um die Ecke, hat uns den Schneid abgekauft und dann legt man eine Schippe drauf und fährt 2 souveräne Siege ein.
Ja, es sind übrigens 8 Spiele.
8 Spiele, Entschuldigung.
Wenn man das Pokalspiel rauslässt, sind es 8 Spiele. Ja, also es ist, Entschuldigung, es ist schon die von Kölner geforderte Schippe obendrauf nach dem Regensburg-Spiel definitiv gekommen. Ich glaube, die Regensburg wurde vielleicht ein bisschen unterschätzt. Und dann gegen Union wusste man, da muss man definitiv eine Schippe drauflegen, da muss man wirklich hellwach sein. Und wenn sie wie sie aktuell drauf sind, in der aktuellen Verfassung, wenn sie so weiterspielen, also dann geht da so einiges, um das Wort mit A zu vermeiden.
Das Wort mit A, ja, Aufstieg heißt es und keiner traut sich so richtig in den Mund zu nehmen, nachdem man ja vor 2 Jahren so bitter in der Relegation dann gegen Frankfurt gescheitert ist. Letzten Endes, ja, muss man da natürlich trotzdem mal darüber reden, denn es ist aktuell eben einfach so, dass ja Nürnberg das ganz gut macht. Davor Düsseldorf das irgendwie so ein bisschen zusammenrumpelt, um es mal nett zu formulieren. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen, gegen Sandhausen auch mit der nötigen Portion Glück, als sie da den Sieg jetzt geholt haben. Aber Kiel beispielsweise eben ordentlich eingebrochen. Ja, da ist der Lauf komplett weg. Sie verlieren zwar jetzt nicht so viele Spiele, aber sie sammeln eben sehr, sehr viele Unentschieden in letzter Zeit, haben deswegen dann jetzt eben ein Stück weit auch den Anschluss zu den beiden Teams vor ihnen verloren, haben jetzt zuletzt 3-mal unentschieden gespielt und sind ja insgesamt seit dem 13. Spieltag, da haben sie 13-0 gegen Dynamo Dresden gewonnen, ohne Sieg. Haben in dieser Zeit zwar nur ein Spiel verloren, aber ansonsten eben alles unentschieden gespielt. Da ist der Anschluss ein bisschen weg. Und dahinter, da nehmen sich alle gegenseitig so ein bisschen die Punkte weg. Jetzt hat Sandhausen eben beispielsweise gegen Düsseldorf verloren. Dadurch ist jetzt auf einmal mit dem MSV Duisburg der nächste Aufsteiger auf Platz 4. Dahinter kommt dann Ingolstadt. Aber das ist eben so ein bisschen ein Geben und Nehmen, das sie da gegenseitig betreiben. Und somit ja, steigen die Chancen für Nürnberg natürlich ja, doch mit jedem Spiel weiter an.
Ja, und es sieht einfach auch wirklich gut aus. Und es war ja vor der Saison auch schon klar, wurde gesagt, so leicht wie in dieser Saison wird es so schnell nicht mehr. Und das stimmt schon auch. Also es ist wirklich dadurch, dass die Mannschaften ja, sich doch von der Qualität her relativ ähnlich sind, ist es relativ leicht, wenn man da eben dieses eine Quäntchen mehr drauf hat oder drauflegt, ist es relativ leicht, sich da vorne dann auch schon ein Polster raus zu erarbeiten, wie es jetzt der Club und Düsseldorf, also Düsseldorf mit 10 Punkten auf Platz 4, der Club mit 7 Punkten auf Platz 4, das ist schon mal eine Hausnummer. Es ist zwar nicht wie die Bayern in der ersten Liga, aber es ist ganz komfortabel zu wissen, man kann auch mal eins verbocken, was man aber nicht sollte.
Ja, und dann eben, wie gesagt, kommt ja noch dazu, dass dahinter in guter Regelmäßigkeit eben auch verbockt wird. Also der erste FC Nürnberg hat ja in dieser Saison schon Punkte auf erschreckende Art und Weise liegen gelassen und steht jetzt trotzdem eben relativ souverän da. Großer Trumpf sicherlich die Offensive. Man hat mit Cedric Teucher jemanden abgegeben, der 6 Tore geschossen hat, aber man hat eben mit Hanno Behrens und Kevin Möwald 2 sehr, sehr torgefährliche Mittelfeldspieler, 7 und 6 Treffer mittlerweile. Hat dazu jetzt auch in der Breite einfach dazu gewonnen. Edgar Salli, der ja vor kurzem getroffen hat, Everton dann mit dem ersten Saisontreffer, Patrick Erras mit dem ersten, Tobias Werner jetzt mit dem zweiten. Es sind mittlerweile einfach eine ganze Menge Torschützen, die der Club aufzuweisen hat und deswegen natürlich auch ein bisschen schwerer ausrechenbar vielleicht als so manche Gegner, als beispielsweise Holstein Kiel.
Ja, und man muss auch sagen, zum Beispiel Federico Palacios hat jetzt nach dem einen Spiel gegen Aue genauso viele Torvorlagen wie das Jahrhunderttalent Cedric Teuchert in dieser Saison gesammelt.
Ein kleines Nachtreten in Richtung FC Schalke 04.
Nein, er wollte einen Stammplatz, den hat er jetzt in Block 22, Platz 3 oder so. Also er hat es jetzt ja immerhin schon mal in Kader geschafft beim dritten Versuch und das wird schon für den Seddi. Das Der wird noch ein ganz großer.
Ich denke auch, dass es noch wird, aber es wird einfach auch noch Zeit brauchen. Lass uns noch vorausschauen auf auf die nächsten Gegner. Es sind noch 3 Spiele bis zum Derby. Man hat noch ein bisschen Zeit, sich einzuschießen, bevor dann Fürth kommt. Aus Richtung FC St. Pauli kommen schon Tweets, die sagen, dass wir es locker auf Platz 2 schaffen und ganz klar hochgehen, weil wir die beste Truppe der zweiten Liga sind. Beunruhigt mich persönlich ja ein bisschen, aber auf Nachfrage wurde mir bestätigt, dass das tatsächlich ernst gemeint sei. Der FC St. Pauli, Simon, du verfolgst ihn mit einem nicht so guten Auftritt beim ersten FC Heidenheim an diesem Wochenende. 1-0 geführt, am Ende 3-1 verloren. Jetzt die letzten beiden Spiele wieder in den Sand gesetzt. Es ist gleich so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt diese Saison beim FC St. Pauli. Was geht da für den ersten FC Nürnberg?
Da St. Pauli in dieser Saison eine unglaubliche Heimschwäche auch hat, glaube ich, dass da durchaus was drin ist. Also St. Pauli ist in der Heimtabelle Vorletzte. Und das, wo es eigentlich früher hieß, niemand siegt am Millerntor, ja, diesmal ist halt der FC St. Pauli, der am Millerntor siegt. Also es ist echt erschreckend und da tut mir mein St. Pauli-Supporter-Herz dann doch immer ein bisschen weh, wenn ich mir die Spiele mit Kumpels im Pub anschaue und es einfach nichts geht. Da geht nichts zusammen. Ich dachte jetzt, wenn gegen Heidenheim mit Lasse Sobich wieder fit ist, könnte da vielleicht auch, könnte man defensiv besser stehen. Aber nein, also es war Es war ein ganz schlimmer Kick und ich habe dann auch irgendwann weggeschalten, weil ich es mir nicht mehr anschauen konnte. Und das mache ich eigentlich sehr selten bei Fußballspielen.
Ja, nichtsdestotrotz werden sie gegen Nürnberg antreten müssen. An einem Montagabend ist es dann erst soweit. Wir melden uns natürlich im Laufe der Woche dann auch mit dem Gegnergespräch zum FC St. Pauli, wenn das Spiel dann ein bisschen näher ran ist. Wir wollen aber schon mal tippen. Mein Tipp ist ja mittlerweile allseits bekannt und klar. Simon, was tippst du?
Ich glaube, dass unsere Abwehr und unser Torwart die Null hält. Und unsere Offensive ist ja sowieso gut drauf, also tippe ich auf ein, so leid es mir wie für St. Pauli tut, ein 3-0 für den Club.
Also jetzt geht's endgültig ab, dann gibt es überhaupt kein Halten mehr. Mal schauen, ob das dann letzten Endes so kommen wird. Wir sind gespannt. Die Gegner danach, der MSV Duisburg, der ja ähnlich wie der Jan aus Regensburg ja auf einer unglaublichen Erfolgswelle schwebt, die beiden Mannschaften unfassbar, ja, mit unfassbaren Erfolgsserien. Ich habe vorhin mal geguckt, der MSV Duisburg nur eine Niederlage aus den letzten 12 Spielen und damit natürlich völlig verdient mittlerweile auf Platz 4 angekommen. Mal gucken, wie der erste FC Nürnberg dann in dieses Spiel reingehen wird gegen den MSV Duisburg, wenn es dann ja zwangsläufig wohl zu einem Top-Duell der zweiten Liga kommen wird. Dann der VfL Bochum und dann ist schon Derby-Zeit, möchte man sagen. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Bis dahin gibt es noch ein bisschen Total Bekloppt auf die Ohren und deswegen möchten wir uns jetzt auch erstmal verabschieden. Das war's mit Total Beklubbt für diese Woche. Wir melden uns nächste Woche mit dem neuen Gegnergespräch und dann übernächste Woche, so lange ist nämlich noch hin, mit der Analyse zum Spiel gegen den FC St. Pauli. Vielen Dank, Simon. Und das war's für diese Woche auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm. Ihr seid Fans von Bayer Leverkusen oder wollt es werden? Dann hört in meinen Podcast rein. Alles rund um die Werkself, kontrovers, ehrlich und meinungsstark. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann hinterlasst meine Rezension bei iTunes für die Werkskantine. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.